für Bergsteiger. Ein Podcast von BR24.
Heute mit Angela Braun und mit einem besonderen Skitourenschmankerl im Piemont in Norditalien. Im Naturpark Seealpen liegt das Val di Gesso. Dort steht ein altes Jagdschloss als Ausgangspunkt. Bernd und Christian waren auf dem Weg dorthin.
Also ich habe ja schon viel erlebt, aber dass man in der Nacht auf ein schlossähnliches Gebilde zuläuft, nur das Licht sieht und wie eine Motte im Licht hinterher geht und dann vor einem Schloss steht, also das ist echt neu.
Es muss ein magischer Ort sein hier und das Ganze schaut ein bisschen aus in der Nacht mit Licht wie ein UFO-Bahnhof.
Beim Aufstieg zum Rifugio Valasco kommt man an diesem UFO-Bahnhof vorbei. Unsere Themen im Überblick. Das Elbsandsteingebirge ist immaterielles Kulturerbe. Wie kommt der Gebirgszug zu dieser Ehre? Der Hausbachfall-Klettersteig im Chiemgau ist jetzt schon möglich. Eine echte Herausforderung für Anfänger. Kletterguide Hannes unterstützt bei der Tour.
Es ist alles andere als einfach, dass man dem Material wirklich vertraut.
Ich gehe immer wieder mit den Händen hin, weil ich habe hier rechts nicht so einen guten Tritt.
Gehen wir rechts auf den großen Trittsystem.
Hier.
Jawohl.
Dann geht's nach Australien. Wem gehört die Natur? Das wird auch dort kontrovers diskutiert. Es gibt immer mehr Wander- und Kletterverbote, vor allem an spirituellen Orten der Aborigines. Und zum Schluss nehmen wir sie mit ins Piemont. Jetzt geht's nach Sachsen. Das Bergsteigen im Elbsandsteingebirge zählt zum immateriellen Kulturerbe der UNESCO. Diese Liste würdigt weltweit kreative Kulturformen und da zählt seit Mitte März auch das Bergsteigen in Sachsen dazu, vor allem das Klettern im Elbsandsteingebirge. Wie es dazu gekommen ist, das schildert Elisabeth Tiroler.
Es sind einzigartige Felsformationen, die es in der sächsischen Schweiz gibt. Ines Panitz aus Dresden klettert dort seit ihrer Kindheit.
Es ist eine bizarre Felsenlandschaft, die gekennzeichnet ist durch viele Ausblicke, steil abfallende Wände. Es ist ein sehr kleinräumiges Gebiet, aber sehr vielfältig und ein sehr großer Wechsel zwischen Schlüchten und sehr exponierten Standorten. Und dort mittendrin stehen immer wieder Gipfel, einzelne Felstürme, ohne die man kletternderweise nicht hochkommen würde. Und die eine Herausforderung bilden zum Klettern.
Seit 1910 wird in der sächsischen Schweiz nach ganz eigenen Regeln geklettert. Und zwar ohne Nutzung technischer Hilfsmittel. Es ist das Prinzip des freien Kletterns, bei dem das Ziel ist, Fels und Natur möglichst wenig zu schaden. Ines Panitz liebt die Gegend. Die 42-Jährige hat sogar alle offiziellen 1135 Gipfel bestiegen.
Für mich war das letztendlich ein Prozess, die irgendwann im Vorstieg zu machen. Und wahrscheinlich habe ich effektiv vielleicht 20 Jahre dafür gebraucht. Und am Anfang konnte ich mir das auch gar nicht so richtig vorstellen, dass ich das überhaupt hinkriege. Und das hat sich erst mit der Zeit entwickelt.
Das Elbsandsteingebirge ist besonders. Deswegen wollte Anne Lochschmidt, die Schwester von Ines, es mit der Bewerbung zum immateriellen Kulturerbe schützen. Denn die Sorge nach der Wende 1989 war, dass im Nationalpark Sächsische Schweiz nicht mehr geklettert werden darf. Der Grund?
Naja, es ist einfach ein Nationalpark und ein Nationalpark nach bestehendem Nationalparkrecht ist ja zum Beispiel eine gewisse Wegedichte vorgesehen. Und diese Wegedichte haben wir nicht. Also wir haben viel zu viele Wege.
Weniger Wege würden bedeuten, dass die Felsen nicht mehr erreichbar sind. Anne Lochschmidt spürte eine Unsicherheit, wie es mit dem Bergsteigen im Nationalpark weitergeht.
Und irgendwann war ich mit meiner Schwester abends beim Tee und da haben wir gesagt, eigentlich müsste man das als eigene Kultur schützen lassen, weil das eben deutlich über ein normales Hobby hinausgeht oder einen normalen Sport. Da gehört einfach sehr, sehr viel mehr dazu.
Gemeinsam mit ihrer Schwester Ines und Freunden vom Sächsischen Bergsteigerbund gründen sie einen Arbeitskreis und reichen die Bewerbung zum immateriellen Kulturerbe ein. Ihr Engagement hat Erfolg, denn nicht nur die Natur, die bizarren Felsen und das Klettern spielen für die Auszeichnung eine Rolle, sondern auch die Kultur, die sich um das Klettern herum entwickelt hat, gilt als schützenswert. Ines Panitz.
Dazu gehören für mich die Bergsteigerchöre, die zum Teil auch schon eine über 100-jährige Tradition haben. Dann gehören da auch Kunstsachen dazu, also zum Beispiel Malereien von Irmgard Ulich oder auch anderen Künstlern. Und dann auch so Feierlichkeiten, die begangen werden, wie zum Beispiel der Totensonntag, der mit einer Ansprache erfolgt, mit dem Singen des Bergsteigerchores. Dann die Sonnenwende, die gefeiert wird und die da einfach mit reinspielen und die Gemeinschaft an Klettern verbindet.
Ihre Schwester Anne ergänzt.
Also wir haben einfach eine ganz, ganz tolle Gemeinschaft ringsrum mit vielen Leuten, und zwar kleine Kinder, also die werden im Säuglingsalter da schon mit rausgeschleppt, bis hin zur Oma. Meine eigene Oma ist 86 und kann jetzt nicht mehr so sehr viel, aber die ist auch in ihren 70er Jahren noch mit uns auf die Berge gestiegen und hat dann oben mit uns ganz glücklich gesessen. Da sitzen da 4 Generationen und sind alle zufrieden, dass sie jetzt Aussicht gucken können und freuen sich eben über ihr erweitertes Zuhause, haben wir immer gesagt, ist das für uns. Und dieses Gesamtpaket, das ist einfach für mich ganz wichtig und für viele, viele, die ich kenne, das gehört einfach richtig dazu.
Diese lebendige Kultur schützen. Mit der Aufnahme ins immaterielle Kulturerbe ist das den beiden Schwestern gemeinsam mit dem Sächsischen Bergsteigerbund und dem Sächsischen Nationalpark gelungen.
Wir bleiben beim Klettern. Im Chiemgau lockt der Klettersteig am Hausbachfall. Kurz und knackig, so beschreibt ihn die Gemeinde Reit im Winkel. Die Route beginnt an einem Felsen im Tal und führt dann immer weiter rauf. Insgesamt sind es rund 100 Höhenmeter. Es ist ein technisch anspruchsvoller Klettersteig, vor allem, wenn man wenig oder gar keine Klettererfahrung hat. Antonio Jung wollte es wissen und hat sich mit einem Kletterguide auf den Weg gemacht.
Okay, jetzt bin ich abgerutscht. Okay.
Oh. Der Einstieg am Klettersteig ist gleich mal schwierig. Es geht direkt 2 Meter hoch, steil und senkrecht am Fels entlang. Zwar gibt es ein paar Trittstellen aus Stahl, aber trotzdem muss ich mir eigene Stellen im Fels suchen. Und da merke ich, so richtig trittsicher bin ich noch nicht. Der Hausbachfall-Klettersteig in Reit im Winkel ist mein erster Klettersteig. Ich habe keine Klettererfahrung und bin auch nicht ganz frei von Höhenangst. Deshalb habe ich Hannes dabei. Hannes ist Kletterguide in der Kletterschule in Reit im Winkel und mit seiner Hilfe soll ich es bis ganz nach oben schaffen.
Das heißt, am Ausstieg oben vom Klettersteig sollst du eigentlich sagen, das war schön, das war toll und ab jetzt kann ich den nächsten Klettersteig alleine gehen.
Dafür muss ich aber erstmal hochkommen. Die schwierige Stelle am Anfang habe ich immerhin schon mal geschafft.
Sehr gut. Okay. Und jetzt bist du quasi hier doppelt, dreifach, vierfach gesichert. Okay.
Okay.
Und jetzt kommt so eine kleine Mutprobe. Die ist mir allerdings ganz wichtig, weil jetzt müssen wir Vertrauen zum Material gewinnen. Okay. Um das geht es jetzt, dass du dem Karabiner und dem Klettersteigset vertraust.
Ja.
Und jetzt nimmst bitte einfach mal, streckst die Füße aus und nimmst die Hände weg vom Stahlseil.
Wir sind jetzt im Klettersteig an so einer Querpassage. Unter uns geht es 4-5 Meter runter. Mit meinen Schuhen versuche ich jetzt irgendwie Halt im Felsen zu finden, damit ich die Hände dann vom Seil loslassen kann.
Kann ich so bleiben? Ja. Okay. Und jetzt strecke ich die Hände jetzt, wirklich weg.
Genau, wir nehmen es wirklich mal weg. Kann nichts passieren.
Ist nicht so einfach.
Ich weiß, es ist alles andere als einfach, dass man dem Material wirklich vertraut.
Ich gehe immer wieder mit den Händen hin, weil ich habe hier rechts nicht so einen guten Tritt.
Gehen wir rechts auf den großen Trittsystem.
Hier?
Jawohl. Dann stehst viel entspannter da.
Okay. Noch einmal kurz den Fuß anders positionieren, dann lasse ich los.
Jawohl. Super.
Oh. Okay.
High five. Schau her.
Ja.
Genau. Ja, es hält. Genau.
Ja.
Und da kann überhaupt nichts passieren, okay?
Klar, ich wusste schon vorher, dass mich das Seil hält. Aber das selbst zu spüren und auszuprobieren, gibt mir dann doch Sicherheit.
Und das ist dann für viele der Moment, wo man dann anfängt, dass man einfach die Hände nur noch so festhält, wie es wirklich sein muss. Also wenn man einmal diesen Punkt erreicht hat, wo man dem Material vertraut, bekommt man auf einen Schlag viel mehr Sicherheit.
Wir klettern weiter, immer am Fels entlang. So langsam kommen wir höher, man sieht immer besser über das Tal von Reit im Winkel hinweg, mit den Bergen im Hintergrund, das Wetter ist perfekt, die Sonne scheint. Und so langsam werde ich auch lockerer. Wenn ich es bis oben schaffe, dann will ich mal mit meinen Freunden andere Klettersteige in den Bergen ausprobieren. Die haben nämlich schon einige Klettersteige gemacht und mich schon gefragt, ob ich mitgehe. Hannes aber rät, sich erst einmal langsam heranzutasten und dann die Schwierigkeit zu steigern.
Das ist ja oft die Gefahr, wenn man mit sehr erfahrenen Kletterern oder Klettersteiggehern unterwegs ist, dass die dann einfach so ein bisschen vor der Schwierigkeit her zu hoch anfangen. Dann kommt man schnell in diese Überforderung rein. Deswegen wirklich mit leichten und eher kürzeren Klettersteigen anfangen, wo man quasi das Ende schon sieht oder abschätzen kann, wie lange man da drin sein wird.
Der Klettersteig in Reit im Winkel ist so ein kurzer. 1 Stunde braucht man fürs Klettern. Aber er hat die Schwierigkeitsstufe C, das heißt technisch anspruchsvoll. Und als wir klettern, ist der Fels an manchen Stellen auch noch nass und rutschig. Nach knapp 1 Stunde kommt dann die schwierigste Stelle. Es geht über 3 Holzbalken, man muss sich richtig ins Seil reinhängen, dann heißt es 2-3 Meter senkrecht nach oben kommen. Aber dieses Mal gibt es keine Tritthilfen aus Stahl. Man muss selber nach Stellen im Fels schauen, wo man einigermaßen Halt hat. Gar nicht so einfach, auch wenn Hannes mir hilft.
Und da jetzt auch wieder noch mal zügig weiterklettern.
Ja.
Und da ist das große Loch.
Da jetzt rein mit dem linken Fuß.
Genau, mit dem linken Fuß eins höher in das große Loch. Großes Loch.
Oh, da komme ich nicht hin.
Jawohl. Und drück die hoch.
Okay, die schwierigste Stelle habe ich also geschafft. Zuletzt müssen wir dann noch so eine Baumbrücke bewältigen und dann sind wir oben am Wasserfall angekommen.
Das ist der Ausstieg.
Okay, geschafft. Geil. Ja, vielen lieben Dank.
Gratuliere dir.
Hat Spaß gemacht.
Starke Leistung.
Ja.
Sauber gemacht.
Hutzeler. Danke.
Vom Chiemgau machen wir einen weiten Sprung nach Australien. Auch da gibt es beliebte Klettertouren genauso wie Wanderwege. Mehr als 3200 Routen führen durch Regenwälder und Wüsten, an Küsten entlang und durch Bergregionen wie zum Beispiel die berühmte Blue Mountains bei Sydney oder durch die Grampians oder Victorian Alps. Doch immer mehr Klettersteige und Wanderwege werden gesperrt, meist auf Wunsch der australischen Ureinwohner. Obwohl heilige Stätten, uralte Höhlenmalereien und spirituelle Versammlungsorte in der Regel geschützt sind, versuchen die Aborigines, den Zutritt sogar zu Nationalparks verbieten zu lassen. Wanderer und Kletterer aber fordern ihr Recht auf das freie Betreten der Natur, so wie es für die Aborigines seit Jahrtausenden gilt.
We're here to climb Mount Warning. It's about 3 in the morning and we're going to hike up and we're going to try and beat the sun up. And it's the first piece of land in Australia on the mainland that hits catches the sunlight. So we'll be the first people in Australia to see the sunrise.
Hopefully, let's go.
Am Fuß von Mount Warning im Hinterland der australischen Ostküste, südlich von Brisbane. Es ist 3 Uhr morgens, stockdunkel. Mit angeknipsten Taschenlampen, heimlich still und leise, macht sich eine Handvoll Wanderer an den Aufstieg. Unter einem Schlagbaum durch, vorbei an Verbotsschildern. Der Weg auf Mount Warning ist gesperrt, aus kulturellen Gründen, auf Wunsch der Bundjalung, des lokalen Aborigine-Stammes. Obwohl ihnen hohe Geldstrafen drohen, gehen die Wanderer trotzdem los. Vom Gipfel aus wollen sie die ersten Sonnenstrahlen des neuen Tages sehen. 2 Stunden später sind sie oben.
It's so beautiful though, like we're literally above the clouds, like this is so worth the walk up.
Die Aussicht ist atemberaubend. Wir sind über den Wolken. Allein dafür lohnt sich der Aufstieg, schwärmen Mike und Oliver aus Sydney. Was für ein Blick. Besser geht's nicht.
So visibility is much better this morning, but just an amazing place. Does it get any better than this?
Schon 1909 wurde ein Weg auf Mount Warning angelegt. Seitdem haben jährlich mehr als 125.000 Besucher den Berg bestiegen, bis die Bundjalung den 1160 Meter hohen Vulkankegel zum Heiligtum erklärten. Jetzt dürfen nur noch Aborigines auf Mount Warning, sagen Tom und George Palmer von den Bundjalung. Wanderer und Kletterer würden ihre Kultur buchstäblich mit Füßen treten.
It looks like a circle, just to look at it. It's like messing around with the masterpiece and artwork.
Das ist respektlos, wie das Besudeln eines Kunstmeisterwerks. Als würden Aborigines auf einer Kathedrale in Sydney herumklettern. Das ist das Erbe der Weißen, wir haben unseres.
That's ridiculous. That's their heritage. Don't do this to ours. That's all we're saying.
Beim Abstieg von Mount Warning schlägt sich die Gruppe Wanderer das letzte Stück in die Büsche und macht einen Bogen um die Absperrung am Parkplatz. Denn ab 7.30 Uhr morgens sitzt dort Sicherheitspersonal. Außer Aborigines lassen die Wachen niemand durch und nach oben. Das ist Apartheid, schimpft Caleb Jones, einer der Wanderer, der sich im Dunkeln auf den Gipfel gestohlen hat. Die Aborigines könnten die Natur nicht zu ihrem Privatheiligtum erklären.
The church has been constructed. A mountain has been there since the beginning of time.
Eine Kirche ist ein menschengemachtes Gebäude. Ein Berg existiert seit Anbeginn der Zeit, lange bevor Menschen aufrecht durch dieses Land zogen. Die Natur und Orte wie Nationalparks sollten uns allen offenstehen.
And places in national parks should be open for all of us to use.
Uluru, der Ayers Rock, Australiens Wahrzeichen, war der Anfang. 2019 wurde der Aufstieg auf den Fels gesperrt, aus Rücksicht auf die örtlichen Ureinwohner. Seitdem sind immer mehr Berge und Nationalparks aus kulturellen Gründen tabu. Auch das zerklüftete Sandsteinmassiv der Grampians, ein Kletterparadies westlich von Melbourne.
Well, 80% of the rock climbing in the Grampians has been banned. So this affects bushwalkers, botanists looking at wildflowers.
80% der Kletterrouten in den Grampians sind gesperrt. Aber das betrifft auch Wanderer, selbst Pflanzenfreunde, sagt Mike Tompkins vom Australischen Kletterverband. Die kulturell bedeutenden Stätten sind seit Jahren durch Absperrungen geschützt. Aber scheinbar ist das nicht genug. Dabei ist das Klettern weltweit als respektvolle und umweltgerechte Aktivität anerkannt.
All around the world, these activities like rock climbing are celebrated as wholesome activities everybody should participate in.
Die Parksperrungen und Kletterverbote in den betroffenen Regionen haben Folgen. Cafés, Restaurants, Hotels und Herbergen haben kaum Gäste. Da, wo Betreten untersagt Schilder auftauchen, bleiben die Touristen weg.
There would be financial impacts immediately from the loss of the individuals.
Wenn keiner hierher kommt, dann gibt hier auch niemand Geld aus, meint Kletterer Rob Fisk in Halls Gap am Fuß der Grampians. Einige Anwohner wollen sogar wegziehen, wenn der Nationalpark weiter geschlossen bleibt.
There would be locals who perhaps consider even moving, so we may even lose residents as a consequence of a decision like that.
Wem gehört die australische Natur? Allen oder nur wenigen? Wie viel Rücksicht will man auf Minderheiten nehmen und was glaubt die Mehrheitsgesellschaft sich erlauben zu dürfen? Der Autor und Geologe Mark Hendricks schreibt Bergführer. Es sei höchste Zeit zu handeln, sagt er, bevor ganze Gegenden in Australien nicht mehr seien als ein streng bewachtes Freiluftmuseum.
That pragmatism is being replaced by things like these impossible zero harm safety mentalities coupled with overregulation, environmental alarmism.
Der gesunde Menschenverstand ist einer unmöglichen Mentalität gewichen, die keinen noch so sanften Fußabdruck in der Natur erlaubt. Stattdessen wird überreguliert, nur um archaischer Schöpfungslegenden willen. Es wird Zeit, dass die schweigende Mehrheit in Australien für unsere gemeinsamen kulturellen Werte aufsteht. Sonst werden wir aus der wunderbaren Natur um uns herum ganz weggesperrt.
Ein Beitrag war das von Andi Stummer. Skitourenliebhaber reisen gern ins Piemont. Dort gibt es lohnende Ziele und abends meist ein genussvolles Essen der hervorragenden Küche in den italienischen Gasthöfen. Mein Kollege Georg Bahle sucht auch gerne neue Ziele. Er war mit Freunden zum ersten Mal im Val di Cesso unterwegs. Das liegt im äußersten Südwesten des Alpenbogens, südlich von Cuneo im Piemont im Naturpark Seealpen. Mitten hinein in den Naturpark führt das Tal. Dort steht ein ehemals königliches Jagdschloss, das im Winter und Frühjahr je nach Bedingungen geöffnet hat. Das Rifugio Valasco, Ausgangspunkt für feine Skitouren.
Neben seiner Vergangenheit als Jagdschloss birgt das Rifugio Valasco noch weitere Besonderheiten. Da ist das Hüttenteam, eine Gruppe junger Leute, die das machen, weil sie selber gern unterwegs sind, sagen Francesca und Luca, echte Liebhaber der Berge.
Anch'io sono amante della montagna, sci alpinista, mi piace tantissimo sciare.
Skibergsteigen, Klettern, alles. Im Sommer ist es hier total voll, aber im Winter lässt es die Arbeit zu, dass wir selbst auf Tour gehen. Dann ist viel mehr Abwechslung. Es gibt so viel Schnee, es ist so schön und es ist berühmt hier als Skitourengebiet. Im Winter ist das eine ganz spezielle Landschaft. Da steht die Hütte in einer weitläufigen Ebene und ringsum ragen in einem weiten Kranz die Berggipfel auf. Wir könnten sie im Uhrzeigersinn ablaufen, aber wie Bernd rückblickend am nächsten Tag feststellt:
Wir hatten ja keine großen Erwartungen, nachdem wir ja gestern den feinsten Plattenpulver und wirklich durchgesuppt sind bis zum Grund, war Katastrophe zum Fahren, hatten wir heute keine Erwartungen und heute war es wirklich teilweise aufgefirnt, bis nirgends eingebrochen, wirklich ordentlich zum Fahren. Heute hat es wirklich was mit Skifahren zu tun gehabt. Und da, wo König Emanuele auf seine Jagd gegangen ist, haben wir halt Firn gesucht und gefunden.
Der Regen vom Aufstiegstag war über Nacht zu einer pickelharten Eisschicht gefroren. Wir brauchen 2 Tage, bis wir mit Tageszeit und Sonnenstand die bestmöglichen Routen finden.
So unerwartet schön war einfach, wir haben nach der gestrigen Tour einfach mit einem Scheißhäusl Schnee gerechnet, dass alles verharscht und vereist und sumpfig ist. So das Gegenteil war der Fall. Aber ich muss eins sagen, gerettet haben uns wirklich auch die Harscheisen. Ein Königreich für Harscheisen. Du schleppst es den ganzen Winter mit, du brauchst es nie. Aber heute wären wir ohne Harscheisen verloren gewesen.
Unter den speziellen Bedingungen wird der Talkessel des Val di Cesso erst recht zu einem Entdeckergelände. Und Spielmöglichkeiten gibt es hier ohne Ende. Am zweiten Tag treffen wir einen Spezialisten für solche Situationen, den Schweizer Bergführer Peter Lötscher.
Meine Überlegung war jetzt heute, nordseitig ist der Schnee hart, ist sehr eisig und ich brauche die Sonne, die den Schnee aufwirmt und wo finde ich das?
Anders als wir ist Peter Lötscher nur für eine Nacht auf der Durchreise da. Er führt eine Gruppe auf einer Transalp-Ski durch die Alpen. Jedes Jahr ein Teilstück, eine Woche lang.
Also spannend ist, dass man eigentlich durch ganz unberührte Gegenden kommt. Man kommt auch durch Gegenden, wo man nicht unbedingt Skitouren planen würde. Also der Weg ist das Ziel, man improvisiert häufig auch. Wir hatten kein Taxi, wir haben mit Einheimischen, die uns hochgebracht haben. Auch häufig sehr einsame Gegenden durch das. Also wir haben jetzt heute das erste Mal wieder viele Leute gesehen. Vorher waren wir ziemlich alleine unterwegs.
Diesmal haben sie sich die erste Tranche vom Mittelmeer an vorgenommen.
Wir sind mit dem Zug nach Ventimiglia gefahren, dann mit dem Taxi nach Tende hoch. Ja, in der ersten Hütte haben wir selber gekocht. Sie ist noch nicht bewartet. Also man kommt dann auch wirklich an solchen Orten vorbei, die nicht Touristen-Hotspots sind. Und dann schaut man auf der Karte, wo kommt man irgendwie durch, muss improvisieren. Mal ist das Lawinenbild oder das Wetter vielleicht, zwingt einem auch mal zu einem etwas anderen Weg oder so. Die Idee ist schon, dass man dann am Schluss den ganzen Alpenbogen abgelaufen ist.
Eine echte Herausforderung und spannend auf jeden Fall für alle Beteiligten.
Ich verbinde Gebiete, die ich sonst nicht verbinden würde. Also Täler, das finde ich großartig.
Ich sehe mich jetzt noch nicht in 15 Jahren in Wien. Also das kann ich jetzt einfach noch nicht, möchte ich hier an dieser Stelle noch nicht mich darauf festnageln lassen.
Peter Lötscher hat richtiggehend Gefallen an dem seltenen Projekt gefunden.
Es gehört zu meinem Beruf, dass ich mit neuen Situationen umgehen kann und finde das sehr spannend. Neue Übergänge, neue Landschaften und rollende Planung. Also ich muss innerhalb kürzester Zeit entscheiden, was mache ich jetzt, wie gehe ich da vor. Geht es überhaupt? Braucht es eine Alternative? Ich bin unterwegs, laufe einen Hang hoch und weiß noch nicht genau, wo es hingeht. Mache das unterwegs eben. Häufig entscheidet auch der Schnee.
Auf der Suche nach dem besten Schnee sind wir auch ins Gespräch gekommen und haben unsere Erfahrungen von den verschiedenen Höhenstufen und Hangexpositionen ausgetauscht mit einer Unbekannten in der Planung.
Ich habe jetzt hier nur die italienischen Karten, also es hat Überraschungspotenzial gegenüber den Schweizer Karten. Kein Internetempfang, sonst kann ich häufig mit Satellitenbildern noch schauen. Jetzt muss ich andere Informationen, darum habe ich euch gefragt, habt ihr darüber gesehen oder so.
Eine Herausforderung, die uns auch am nächsten Tag wieder begleitet hat, auf einer neuen Route im stillen Val di Gesso.
Georg Bahle war unterwegs auf Skitour im Val di Gesso im Piemont.